Recht schönen guten Morgen. Ich möchte Jutta bitten, zu Beginn uns einige Verse zu lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1.
Ja, guten Morgen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, überschrieben mit Jesus Christus, das menschgewordene Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt.
Ja, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und das erste Kapitel des Johannesevangeliums nimmt uns in diese Aussage voll mit hinein. Jesus Christus, das Wort Gottes, gehört zu der Themenreihe, die ich begonnen habe mit Jesus Christus, der Herr, und die weitergeführt wird mit Jesus Christus, der Richter, und Jesus Christus, der Retter. Und heute geht es darum, dass Jesus Christus das Wort ist. Das Wort Gottes. Gott hat jedem Menschen zwei Ohren geschaffen und einen Mund. Manche wünschen sich das vielleicht umgekehrt, aus welchem Grund auch immer, aber das hat ja auch seinen Grund. Vielleicht hat Jakobus 1, Vers 19 in diesem Gedanken eine Rolle gespielt. Jeder sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Gut, die Männer brauchen da nicht unbedingt eine Anleitung mit dem Reden, aber hören tun sie auch nicht so gut. Das ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht liegt da auch etwas Wahres da drin, dass wir erst einmal hören sollen, bevor wir reden. Ja, es gibt da mehrere Sprichwörter auch drüber. Und gerade für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es wichtig, auf Gottes Wort zu hören. Dass wir in schriftlicher Form haben. Aber das ist nur ein Ausdruck dessen, was es heißt, wenn es heißt, Jesus Christus ist das Wort Gottes, dass wir es schriftlich haben. Jesus ist in seiner Person auch das Wort Gottes. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, mit zwei Versen daraus, und um es praktisch zu machen für unseren Alltag und für unser Leben, mit 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Was Jutta uns eben vorgelesen hat, da war ein Satz da drin, direkt am Anfang. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Die Evangelien, die wir haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, haben alle eine ganz besondere Ausrichtung. Sie hatten unterschiedliche Adressaten vor Augen, als sie ihre Evangelien geschrieben haben, zu einer unterschiedlichen Zeit. Matthäus hatte seine Landsleute vor Augen, die Juden. Und deswegen gibt es im Matthäusevangelium kaum eine Erklärung der jüdischen Riten. Die setzt er als bekannt voraus. Auch das große Geschlechtsregister, woher Jesus kam, aus dem Stamm eben von David her, das war ganz wichtig für die Juden. Markus schrieb an die Römer. Für die war so ein Geschlechtsregister bedeutungslos. Und deswegen ließ er es weg. Und erklärte aber viele Dinge, die im Judentum wichtig waren, die aber ein Nicht-Jude nicht wissen konnte. Und deswegen erklärte er das ganz besonders. Lukas schrieb einem Theophilus, aber nicht nur ihm, sondern im Grunde den Griechen der damaligen Zeit. Und er hat auch so angefangen und auch die Apostelgeschichte weitergeführt, wie damals Historiker eigentlich anfangen, eine Sache zu beschreiben, zu recherchieren und dann einfach wahrheitsgemäß, soweit er das konnte, wiederzugeben. Und so beginnt er eigentlich auch, wie damals Geschichtsschreiber begonnen haben. Und sagt, ich habe das gründlich geprüft, ich habe mich umgehört, ich habe mir Informationen besorgt. Und jetzt, diese drei nennen wir Synoptiker, weil das heißt, kommt von Synopsis, zusammenschauen. Und da ist es deswegen so, weil die sich sehr ähneln. Im Gegensatz zu dem Johannes, der einen ganz, ganz anderen Ansatz hat. Und aus diesem Evangelium kommt heute unser Text. Er schrieb an die Christen aus den Gemeinden. Christen, die über das menschlich-biografische Leben Jesu bereits unterrichtet waren. Das Evangelium entstand ein wenig später als die anderen, 80 bis 100 nach Christus, schätzt man. Paulus und Petrus waren schon gestorben. Der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört und Titus hat die Stadt belagert und zerstört. Schweine über den Tempelplatz als besonderes Geschenk an die Juden gejagt. Und Johannes jetzt hat in dieser Situation, wo die Gemeinden jetzt in der Zerstreuung auch lebten, nicht mehr der Mittelpunkt so sehr Jerusalem war, schrieb dann das Evangelium und fängt ganz anders an. Er schreibt deswegen, weil es viele Menschen gab, die leugneten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sohn Gottes und Mensch zugleich. Die leugneten, dass er von Ewigkeit her kommt. Und so beginnt er eigentlich das Evangelium und das mal klarzustellen, was seine theologische Ausrichtung ist. Johannes beginnt deshalb zu Beginn seines Evangeliums mit der Schöpfung, in der alles eingebettet ist. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Drei große Tatsachen werden über unseren Herrn hier offenbart. Einmal, er ist ewig. Er begann nicht irgendwo einmal zu existieren. Er hat keinen Anfang. Denn im Anfang war nur das Wort. Es war immer da. Bevor die Zeit begann und die Materie geschaffen wurde, war er da. Und zweitens, er war und ist eine von Gott, dem Vater, unterschiedene Person. Und doch mit ihm eins. Das Wort war bei Gott. Und der dritte Aspekt, der Herr Jesus ist Gott. Denn wir lesen, das Wort war Gott. Und daher konnte er nicht ein Wesen, ein Geschöpf wie ein Engel sein. Und die nächsten Verse fügen noch die Tatsache hinzu, dass er der Schöpfer aller Dinge und die Quelle allen Lichtes ist und die Quelle allen Lebens ist. Was fällt uns auf? Johannes erzählt in seinem Evangelium gar nichts von der Geburt Jesu. Alles, was uns an Weihnachten so vertraut ist, ist Johannes nicht wichtig. Keine Hirten, keine Engel, keine Weisen, Maria und Josef nicht, ja nicht einmal ein Kind. Johannes beginnt sein Evangelium nicht mit einer Erzählung oder einem Bericht über Jesus, das kommt dann später bei ihm. Er will sicher gehen, dass Jesus richtig verstanden wird. Bei allem, was er später von ihm dann auch erzählt wird. Und deswegen schreibt er diese Einleitung, diesen Prolog. Und deshalb beginnt Johannes nicht mit der Geburt Jesu, sondern viel, viel früher. Er fängt so früh an, wie man überhaupt anfangen kann. Am Anfang der Welt. Und der zentrale Begriff dieser ersten Verse im Johannesevangelium ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Schon diese wenigen Worte setzen einfach bei uns bestimmte Verknüpfungen frei. Erst einmal erinnern sie uns an den Schöpfungsbericht vom Anfang der Bibel. Gott schuf am Anfang Himmel und Erde durch sein Wort. Er schuf, indem er sprach, und durch sein Wort setzte er die Schöpfung ins Sein. Aber das ist noch nicht alles, nicht die einzige Möglichkeit der Erklärung. Der griechische Begriff spricht hier vom Logos. Das kennen wir vielleicht, weil verschiedene unserer Bereiche werden mit Logos beschrieben und bedeutet zum Beispiel Lehre. Theologie, da ist auch das Wort Logos drin, die Lehre von Gott. Philosophie, das passt jetzt nicht so sehr, aber es ist die Liebe zur Weisheit, aber Psychologie zum Beispiel, ne? Das ist die Lehre von der Seele. Und überall, wo Logie hinten dran ist, das ist die Lehre von irgendetwas. Und es entspricht dem Wort Logos. Es ist schon interessant, welche große Bedeutungsvielfalt dieses Wort hat. Einer unserer größten deutschen Dichter hat sich auch mal diesem Wort genähert, indem er dichtete, wir sehnen uns nach Offenbarung, es ist Goethe. Und nirgends würdiger, schöner brennt, als in dem Neuen Testament. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht, am Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile, ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft, es soll stehen, am Anfang ist die Kraft. Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, am Anfang war die Tat. Sinn, Kraft und Tat. Und Goethe hat zu einer Erklärung gefunden, die sich eher gereimt hat, als dass sie zur Wahrheitsfindung ein bisschen beigetragen hat. Nur einen Begriff hat er dann auch erkannt, wahrscheinlich weil er des Griechischen etwas kundig war und im Grundtext nachgeguckt hatte, denn das Wort Logos bedeutet nicht nur Wort. Es kann auch zum Beispiel Sinn bedeuten, von daher seine Übersetzung. Es kann auch bedeuten, dass etwas einen vernünftigen Grund hat. Wir sprechen dann von Logik. Das ist logisch für mich. Ja, das ist ein erklärbarer, ein vernünftiger Grund. Logos kann aber auch bedeuten Wort, Rede, Lehre, Anspruch, Erzählung und Sinn. Eine ganze Psychotherapie hat darauf aufgebaut, die sogenannte Logotherapie, die nach dem Sinn des Lebens eigentlich fragt. Dass selbst auch das Leid für den Menschen einen Sinn geben kann und ihm in seiner Bewältigung seines Lebens hilft. Logos. Und Johannes stellt uns Jesus als das Logos Gottes vor, der von Anfang an war, der schon immer war. Und durch das Wort ist die Welt entstanden, durch ihn. Und er hat sich auch offenbart. Und wir haben es in gedruckter Form. Wir können es nachlesen. Und wir können die Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus auch haben. Dieses Wort hatte die Kraft, die Schöpfung in Gang zu setzen. Das haben wir in den Nachrichten gehört. Die Gravitationswellen, die Einstein vermutet hatte, sind jetzt mal sichtbar, hörbar gemacht worden. Ja? Und die Mutmaßungen, die schießen wie das Unkraut in den Himmel. Jetzt würde ein neues Weltbild entstehen. Vielleicht sind wir in einer Zeitreise. Natürlich sind wir in einer Zeitreise. Wir sind die Einzigen, die eine Zeit haben. Gott hat keine Zeit. Für ihn ist Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft eine Sache. Und wir wissen und wir spüren einfach ein Stück nur davon, dass wir einfach noch so viel gar nicht wissen. Aber es ist das Wort Gottes, es ist Jesus, das mit einem Satz eine Welt entstehen lassen kann, so kompliziert, so durchdacht, so mathematisch aufeinander aufgebaut, wie die Musik. Es ist im Grunde ein Wunder. Mit seinem Wort wurde die Welt erschaffen. Und es wird auch sein Wort sein, das die neue Welt schaffen wird. Es ist derselbe Herr. Johannes sagt, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, durch sein Wort, durch Jesus. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Gott erkennen geschieht dadurch, dass man den Willen Gottes tun will, indem man an Gott glaubt, indem man einfach ihm vertraut und ihm gehorcht. Aber ich kann Gott nur gehorchen und vertrauen, wenn ich weiß, um was es geht, wenn ich sein Wort lese. Und Menschen, die sein Wort lesen, werden von Gott berührt. Wie viele sind in dem Hotelzimmer gewesen und haben eine Gideon-Bibel genommen und sind dadurch gesegnet worden und zum Glauben an Gott geführt worden? Der Waldemar Graf hat das ja hier auch erzählt, wie er das so erfahren hat. Cliff Richard, eine Bibel im Hotelzimmer und sie ließ ihn nicht mehr los. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, die Gott einfach benutzt, wie Menschen dann zum Glauben kommen und durch das Wort Gottes. Und ich möchte uns eine kleine Geschichte vorlesen. Meine Frau erinnerte sich an diese hübsche Geschichte, die dazu passt. Die gerauchte Bibel. Also früher oder heute gibt es auch noch Bibeln mit ganz dünnem Papier, ja, so dass man echt vorsichtig beim Umschlagen sein muss. Und hört euch das jetzt mal an. Wenn Sie mir dieses Neue Testament unbedingt aufdrängen wollen, werde ich mir aus jeder einzelnen Seite eine Zigarette drehen. Selbstbewusst schaute der Mann, Gaylord Cambari, seines Zeichens Mitarbeiter der Bibelgesellschaft von Zimbabwe an. Nun gut, gab Cambari zur Antwort. Das können Sie meinetwegen machen. Aber Sie müssen mir versprechen, das Neue Testament zu lesen, bevor Sie es rauchen. Der Mann willigte ein, packte die Bibel und machte sich aus dem Staub. Letztes Jahr nahm Cambari, mittlerweile Generalsekretär der Bibelgesellschaft von Zimbabwe, an einem Kongress teil. Während des Vortrages zeigte der Redner plötzlich auf den Generalsekretär, wandte sich an die übrigen Zuschauer und sagte, dieser Mann erinnert sich sicherlich nicht mehr an mich. Aber vor 15 Jahren schenkte er mir ein neues Testament, obwohl ich ihm androhte, es als Zigarettenpapier zu verwenden. Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber dann stieß ich im dritten Kapitel des Johannesevangeliums auf Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Von jenem Moment an konnte ich nicht mehr weiter rauchen. Und mein Leben änderte sich von Grund auf. Heute ist der ehemalige Bibelraucher Pfarrer in Simbabwe. So kann Gottes Wort, auch wenn es geraucht wird, aber vorher gelesen natürlich, dann auch zu einem Segen werden. Ich komme nun zu einem Abschnitt des Apostel Paulus, der sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. Und wir haben ja eben gehört, das Wort Gottes ist einmal in der Person Jesu, das Wort, aber auch in dem Bereich, dass es ausgesprochen wird. Und wenn es ausgesprochen wird, dann können wir es nachvollziehen, erkennen. Wir können damit etwas noch viel Stärkeres anfangen. Auch wenn Gott auch zu uns spricht durch Jesus und im Gebet und in der Gemeinschaft mit ihm, hören wir auch auf die Worte des Meisters. Das ist genauso wichtig, aber elementar ist das, was er uns offenbart hat in der Bibel. Und so schreibt Paulus dann an Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Petrus ergänzt das ein bisschen. Er sagt 2. Petrus 1,21 oder unterstreicht es, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott her gesprochen und geredet. Und dementsprechend groß, sagt Paulus, ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dadurch ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort unterrichtet in der Wahrheit. Gott ist derjenige, der Ursprung dieses Wortes. Und durch den Heiligen Geist hat er uns sein Wort gegeben. Und dieses Wort hat einfach die Bedeutung, dass es uns in der Wahrheit unterrichtet und damit auch die Lehre vermittelt. Gottes Wort deckt auch Schuld auf. Und Gottes Wort bringt auf den richtigen Weg. Und Gottes Wort erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und das Ziel des Ganzen, darauf kommt es an. Weshalb? So ist also der, der Gott gehört, der ihm nachfolgt, der ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dadurch ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Bedeutung des Wortes Gottes ist nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern auch eine Kraftübermittlung und eine Führung. Als erstes, wir werden unterrichtet in der Wahrheit, in der Lehre, der Vermittlung der Theologie, des Redens von Gott. Und da müssen wir immer wieder auch ganz bewusst sagen, wir haben es mit einer Wirklichkeit zu tun. Manche Theologen, die sogenannten Vermittlungstheologen, die zwischen Wissenschaft und Glauben vermitteln wollten, hatten sich ein Stück daraus rausgezogen aus der ganzen Diskussion, indem sie gesagt haben, das ist halt eben nicht wörtlich zu nehmen und auch nicht unbedingt historisch zu nehmen, sondern Gottes Wort ist wahr und geschichtlich. Aber es ist nicht wirklich und historisch. Und damit machten sie eine Verbeugung vor der Wissenschaft. Und wenn wir heute aber sehen, wie einfach Wissenschaft im Grunde die Bibel bestätigt und nicht in Frage stellt, dann ist es einfach wichtig, daran zu denken. Die Lehre, die uns in der Bibel gegeben wird, ist die Grundlage eigentlich unserer Beziehung zu Gott. Und Jesus hat uns damit in sein Vertrauen mit hineingenommen. Er hat uns mit seiner Person und seinem Wort in das Vertrauen mit hineingenommen und gesagt, ihr seid ein bisschen mehr als nur irgendwelche Diener oder Sklaven oder sonstige Leute, die abhängig sind von mir. Und Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Offenbart das Wort, die Lehre. Und das Wort Gottes deckt Schuld auf. Was bestimmt unser Verhalten? Was ist unser Maßstab? Was ist richtig oder falsch? Das müssen wir am Wort Gottes prüfen. Wie wir mit unserer Beziehung umgehen, mit unserem Nächsten, mit unseren Flüchtlingen. Klarheit bekommen wir durch das Wort Gottes, wie wir damit umgehen sollen. Klarheit bekommt auch der Mensch, wenn er das Wort Gottes liest, wie er eigentlich zu Gott steht. Und Paulus hat in Römer 1, 21 schon mal deutlich gemacht, was ist eigentlich die Grundschuld und die Grundsünde des Menschen eigentlich ist. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Das ist im Grunde die Grundschuld. Und die Bibel offenbart uns das. Das ist die Lehre. Und die sagen, wenn wir Gott die Ehre geben und ihm danken für die Gnade, die er uns erwiesen hat, das haben wir eben in den Liedern gesungen, von der Gnade unseres Herrn, dass er uns errettet hat. Und die Antwort darauf, die Anerkennung, die Hingabe unseres Lebens, das ist die Ehre, die wir Gott geben, den Dank, den wir Gott geben. Und darauf kommt es letzten Endes an. Das Dritte, das Wort Gottes bringt auf den richtigen Weg. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die davon sprechen. Weise Herr mir deinen Weg. Psalm 32, ich will dich mit meinen Augen leiten. Oder Römer 12, Vers 2, Gottes Wille ist das Gute, Gott Wohlgefällige und Vollkommene, das Ziel ausgerichtet. Gott möchte uns mit seinem Wort segnen und es uns als einen Maßstab für unser Leben geben. Und es bringt uns auf den richtigen Weg. Es zeigt uns den richtigen Weg. Und dabei bleibt es aber nicht, sondern Paulus sagt, es erzieht auch zu einem Leben nach Gottes Willen. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Lernprozess. Ich muss nicht mit einem Schlag perfekt sein, sondern das Wort, der Wille Gottes, das ist das Vollkommene, heißt zielorientiert. Ich muss auf Christus sehen und auf sein Wort und danach handeln. Und dann kann ich, egal wo ich denn gerade im Moment stehe, mich auf Christus ausrichten und ihm dann auch nachfolgen. Es ist ein Lernprozess, es ist ein Gemeinschaftsprozess, auch den wir in der Gemeinde, in unseren Kreisen auch nachkommen, wo wir uns über Gottes Wort unterhalten. Das Ziel des Ganzen ist, dass der Mensch, der zu Gott gehört, allen Anforderungen gewachsen ist. Paulus schreibt an Timotheus und in Kapitel 2, Vers 1 sagt er, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Dass Gott uns nicht nur einen Auftrag gibt, uns Menschen den Weg stellt, sondern dass er uns auch die Kraft dazu gibt, danach zu leben. Schuld zu bekennen, auf den richtigen Weg zu gehen und im Lernprozess zu sein, von Gott geführt und geleitet zu werden. Und wichtig ist, wir haben es in dem Wochenspruch gehört, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es ist Christus, der mir die Kraft gibt. Ich muss nicht mit meiner Kraft kommen. Da ist auch nicht viel da. Sondern ich darf mich in seine Kraft einbinden lassen. Und in seine Kraft, da will er mich segnen. und zum Segen setzen für andere Menschen. Amen.